Die Könige aus dem Hause Gardner. Die Geschichte der Weite in den Tagen der ersten Menschen unterscheidet sich kaum von jener der anderen alten Königreiche von Westeros. Der Reichtum dieses fruchtbaren grünen Landes machte die Menschen nicht friedvoller oder weniger habgierig. Die ersten Menschen kämpften auch hier gegen die Kinder des Waldes, vertrieben sie aus ihren heiligen Hainen und hohlen Hügeln und fällten ihre Wehrholzbäume mit großen Bronzeäxten. Auch hier entstanden Königreiche, fielen und wurden vergessen, auch hier stritten Kleinkönige und stolze Lords miteinander um Land und Gold und Ruhm. Während Jahrhundert um Jahrhundert Städte brannten, Frauen klagten und Schwerter klirrten. Und doch gab es einen Unterschied, wenn schon nicht grundsätzlich, so doch in der Ausprägung. Denn alle edlen Häuser der Weite hatten gemeinsame Vorfahren, stammten sie doch alle von Garth Greenhand und seinen vielen Kindern ab. Diese Verwandtschaft, so die These vieler Gelehrter, sicherte dem Hause Gardner im Laufe der Jahrhunderte die Vorherrschaft. Kein Kleinkönig konnte je hoffen, gegen die Macht von Highgarden zu bestehen, wo die Nachfahren Garth des Gardeners auf einem lebenden Thron saßen, dem Eichensitz, der einer Eiche entsprang, welche Garth Greenhand selbst gepflanzt hatte. In Friedenszeiten trugen sie Kronen aus Reben und Blumen und Dornenkronen aus Bronze und später Eisen, wenn sie in den Krieg zogen. Mochten andere sich Könige nennen, die Gardeners waren die unangefochtenen Hochkönige, und kleinere Monarchen ehrten sie, auch wenn sie ihnen nicht gehorchten. In jenen Jahrhunderten der Prüfung und des Aufruhrs brachte das Reich viele furchtlose Krieger hervor. Auch heute noch preisen die Sänger die Taten von Rittern wie Servan vom Spiegelschild, Davos dem Drachentöter, Roland vom Horn und dem Ritter ohne Rüstung, und die legendären Könige, denen sie dienten, unter ihnen Garth dem Fünften, der Hammer der Dornischen, Gawain dem Ersten, der Kavalier, Gil dem Ersten, der Leidensbringer, Gareth dem Zweiten, der Grimmige, Garth dem Sechsten, der Morgenstern, und Gordon dem Ersten, Grauaugen. Viele von ihnen hatten einen gemeinsamen Feind, denn in jenen dunklen, blutigen Jahrhunderten herrschten die Plünderer von den Iron Islands über fast alle Küsten im Westen, von der Bäreninsel bis zum Arbor. Mit ihren schnellen Langschiffen konnten die Eisenmänner zuschlagen und wieder verschwinden, ehe ein Gegenschlag erfolgte. Obwohl sich die Eisenmänner selten weit ins Land vorwagten, beherrschten sie doch das Meer der Abenddämmerung und erzwangen grausamen Tribut vom Fischervolk an den Küsten. Nachdem sie sich auf den Nebelinseln festgesetzt hatten, dort alle Männer töteten und die Frauen für sich nahmen, plünderten die Eisenmänner sogar ungestraft an den Ufern des Manda bis weit ins Landesinnere. König Quoret, der am meisten gefürchtete Herrscher der Eisenmänner, prahlte damit, dass sein Wort überall Gesetz sei, wo Männer Salzwasser riechen oder das Rauschen der Wellen hören. In der Weite wurde er als Quoret der Grausame bekannt, und die Könige, die ihm folgten, trugen Beinamen wie Hagon der Schreckliche oder Joron Jungfernfluch. Gegen solche Männer und ihre Gefolgsleute kämpften die Könige aus dem Hause Gardner drei Jahrhunderte lang, manchmal im Bündnis mit den Königen vom Stein und den Lords von Oldtown, manchmal allein. Wenigstens sechs Gardener-Könige fielen in der Schlacht, darunter Garth der Grimmige und Garth der Morgenstern, während Gil der Zweite lebend in Gefangenschaft geriet und vom König der Iron Islands als Fischköder benutzt wurde. Doch auf lange Sicht trugen sie den Sieg davon, und jeder König vergrößerte das Reich des Hauses Gardner und brachte immer mehr Land und Lords unter die Herrschaft von Highgarden. Davon abgesehen sind viele Gelehrte heute der Ansicht, die größten Gardner-Könige seien nicht die Feldherren, sondern die Friedensstifter gewesen. Über sie werden zwar weniger Lieder gesungen, doch aus den Annalen der Geschichte stechen die Namen Garth der Dritte, der Große, Garland der Zweite, der Bräutigam, Gawain der Dritte, der Dicke und Johann der Zweite, der Lange, deutlich hervor. Garth der Große verschob die Grenzen seines Reiches weiter nach Norden und gewann Old Oak, Rotsee und Goldhain durch Abkommen, die Freundschaft und gegenseitigen Schutz versprachen. Garland vollbrachte das Gleiche im Süden, denn ihm gelang es, Oldtown in sein Königreich zu holen, indem er seine Tochter mit Lymond, dem Seelöwen, aus dem Hause Hightower vermählte, sich von seinen eigenen Gemahlinnen trennte und stattdessen Lord Lymans Tochter ehelichte. Da waren der dicke, überzeugte Lord Gipfel und Lord Manderley, seinen Schiedsspruch in ihrem Streit zu akzeptieren und brachte sie so dazu, ihm Lehnstreue zu schwören, ohne eine einzige Schlacht. Johann der Lange segelte den Mander bis zur Quelle hinauf, pflanzte überall sein Banner mit der grünen Hand auf und alle Lords und Kleinkönige, deren Länder am Ufer des mächtigen Flusses lagen, huldigten ihm. Der größte aller Könige aus dem Hause Gardner war Gard der Siebte, die Goldhand. Als Knabe schlug er die Dornischen zurück und besiegte König Ferris Vogler, der mit 10.000 Mann durch den breiten Weg, wie der Fürstenpass damals hieß, zog und Teile der Weite erobern wollte. Bald darauf wandte er sich dem Meer zu und vertrieb die letzten Eisenmänner aus ihren Festungen auf den Nebelinseln. Danach benannte er sie in Schildinseln um, siedelte seine grimmigsten Krieger auf den Inseln an und gewährte ihnen besondere Privilegien, um sie zu seiner ersten Verteidigungslinie gegen die Eisenmänner aufzubauen. Diese Maßnahme zeigte großen Erfolg. Und bis heute sind die Männer der vier Schilde stolz darauf, die Mündung des Mander und das Herz der Weite gegen alle vom Meer herkommenden Feinde zu verteidigen. In seinem letzten und größten Krieg stand Gard der Siebente einem Bündnis aus Sturmkönig und König vom Stein gegenüber, die die Weite unter sich aufteilen wollten, und besiegte sie beide aber nicht mit Waffengewalt, sondern mit wohlgesetzten Worten, die Zwietracht zwischen den beiden säten, so dass sie am Ende beim großen Gemetzel der Schlacht der drei Heere übereinander herfielen. Danach vermählte er seine Töchter mit ihren Erben und schloss mit beiden ein Abkommen, das die Grenzen der drei Königreiche dauerhaft festlegte. Allerdings verblasst selbst dies angesichts seiner größten Leistung. 75 Jahre lang herrschte Frieden. Gard Goldhand wurde im Alter von 12 Jahren König und starb in seinem 93. Jahr auf dem Eichensitz, immer noch bei klarem Verstand, wenn auch in gebrechlichem Leib. In den 81 Jahren seiner Herrschaft führte die Weite in nicht einmal 10 Jahren Krieg. Generationen von Jungen wurden zu Männern, zeugten eigene Kinder und starben, ohne je zu lernen, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Mit diesem langen Frieden stellte sich ein nie gekannter Wohlstand ein. Die goldene Herrschaft nannte man jene Zeit, in der die Weite wahrhaft aufblühte. Doch alle goldenen Zeiten enden, selbst in der Weite. Gard Goldhand verließ diese Welt. Ein Urenkel folgte ihm auf dem Eichensitz und machte schließlich Platz für seine eigenen Söhne. Und dann kamen die Andalen.